Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, unsere Tochter und ich waren auf einer langen Bergtour in den Alpen unterwegs. Am Ende des Urlaubs hatten wir uns einen großartigen Berg vorgenommen, den wir noch erwandern wollten. Die ersten 3-4 Stunden kamen wir gut voran, aber dann wurde es immer steiler, der Weg immer enger und der Abgrund neben uns immer bedrohlicher. Irgendwann haben wir aufgegeben, wahrscheinlich kurz vorm Ziel. Aber unsere Knie haben geschlottert, unsere Hände waren nicht mehr sicher beim Zupacken, der Mut hatte uns verlassen. Es war ein bisschen enttäuschend, aber nicht weiter schlimm. Ein Gipfel weniger macht das Leben auch nicht weniger lebenswert. Was aber, wenn mehr auf dem Spiel steht als nur ein krönender Abschluss einer Bergwanderung? Wenn es nicht um ein Urlaubsvergnügen geht, sondern um unser Leben? Wenn es nicht nur um unser irdisches Leben geht, sondern unser Leben mit und vor Gott? In eine solche Krisenlage hinein spricht unser heutiger Predigttext aus Hebräer 12. Da schreibt der Apostel: Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass sie nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um einer einzigen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte, also dem Sinai, und der mit Feuer brannte, und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Festversammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Und das bitten wir jetzt, lieber Herr, dass wir dein Reden hören, dass es uns erreicht. Amen. In 3 Schritten möchte ich mit Ihnen diesem Wort Gottes entlang gehen und den Weg aus der Krise mitgehen. Zunächst müssen wir kurz die Ausgangslage erkunden, dann das Heilmittel in den Blick nehmen und zuletzt auf die Verantwortung achten. Das erste, unsere Ausgangslage: Lähmung. Die Christen, an die der Hebräerbrief gerichtet ist, haben schlimme Zeiten hinter sich. Sie wurden um ihres Glaubens willen verfolgt. Sie wurden öffentlich lächerlich gemacht, beschämt in aller Öffentlichkeit. Einige sind im Gefängnis gelandet, anderen hat man Hab und Gut geraubt, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Das alles haben sie jetzt so mehr oder weniger heile in ihrem Glauben überstanden, aber jetzt sind sie müde geworden, glaubensmüde. Sie stehen in der Gefahr, ihren Jesus-Glauben an den Nagel zu hängen. Dann könnten sie doch endlich wieder in Ruhe leben, ohne Anfeindungen. Einfach der Arbeit nachgehen, einen bescheidenen Wohlstand erarbeiten und ihn vielleicht auch noch ein bisschen genießen. So ganz einfach leben. Einige haben die Gemeinde schon verlassen und leben jetzt ohne Jesus. Aber auch andere sind wie gelähmt und man hat den Eindruck, sie werden auch bald gehen. Das ist die Ausgangslage in unserem biblischen Brief. Klar, davon sind wir als Christen in Deutschland meilenweit entfernt. Wir haben es hier von der Carmel-Mission am Epiphanias-Gottesdienst gehört, dass das weltweit ganz anders aussieht. Aber uns geht es hier nicht an den Kragen, nur weil wir zu Jesus gehören. Unser Leben ist nicht in Gefahr, unser Besitz wird nicht geplündert. Und doch, nach meinem Eindruck, ist die Lage für Christen in Deutschland ernster geworden. Die Selbstverständlichkeit des Christseins in Deutschland ist, glaube ich, vorbei. Man muss sich jetzt rechtfertigen, wenn man noch zur Kirche gehört. Ach, du bist noch nicht ausgetreten? Man muss sich erklären, wie, du gehst sonntags morgens zum Gottesdienst, hast nichts Besseres zu tun? Ich habe in der letzten Woche etwas zur Massenpsychologie gelesen. Spannend, hilfreich für diese Frage. Wir Menschen neigen dazu, so sagen es die Fachleute, wir neigen dazu, mit der Mehrheit zu schwimmen. Wir wollen gerne auf der Seite des Siegers stehen. Das Beispiel für mich ist Bayern München. Die haben in Deutschland die meisten Fans, auch außerhalb von München und von Bayern. Warum? Warum sind die Nürnberger nicht alle für den Club, sondern manche auch für München? Warum gibt es in Kiel Leute, die nicht nur für Holstein Kiel sind, sondern die eigentlich Fans von München sind? Weil sie auf der Seite der Dauersieger sein wollen. Weil man da so halbwegs die Gewähr hat, dass man am Ende oben ankommt. Dass man nicht bei den Losern, bei den Verlierern ist und sich schon wieder rechtfertigen muss, warum man einen Absteigerverein irgendwie toll findet. Wir sind gerne auf der Seite des Siegers. Wir möchten gerne anerkannt sein. Aber wenn wir hören, wie viele Leute aus der Kirche austreten, wie schlecht die Prognosen für Kirche sind, dann ist das eine sich selbst verstärkende Nachricht. Viele treten aus, andere hören das, viele austreten und treten auch aus und dann geht die Runde schneller, so haben es uns jetzt gerade Demoskopen vorgerechnet. Wer will schon auf einem sinkenden Schiff ausharren? Und das macht was mit uns, die wir jetzt im Moment noch dabei sind. Die wir mit unserer Berufung für unseren Christusglauben stehen, für die Kirche Jesu Christi. Es ist uns nicht egal, dass der Rest den Bach runtergeht. Uns ist es nicht egal, wenn immer mehr christliche Selbstverständlichkeiten aus unserem gesellschaftlichen Alltag verschwinden. Wie sieht es aus mit dem Recht auf Leben, das uns Gott anvertraut hat? Immer mehr wollen auch die Reste an Lebensschutz für ungeborene Kinder beseitigen. Das war in der Antike normal. Ein Kind, das man nicht wollte, hat man ausgesetzt. Weg damit. Aber es war die Botschaft des lebendigen Gottes, der jedes Leben geschaffen hat. Dass man es nicht einfach entsorgen kann. Auch wenn es vielleicht Mühe macht und schwierig wird. Auf der anderen Seite hat unser Verfassungsgericht gemeint, wir hätten ein Recht dazu, uns das Leben zu nehmen. Egal aus welchen Gründen. Geht schon lange nicht mehr nur um schlimme Krankheiten. Und aktuell geht es um neue Gesetze, die festhalten wollen, dass jeder selbst bestimmen kann, wer er ist. Ob Mann oder Frau oder irgendetwas anderes. Nach Gottes Schöpfungsvorgaben wird nicht mehr gefragt. Gottes Lebensregeln spielen augenscheinlich keine Rolle mehr. Manche fragen sich, darf ich sie überhaupt noch ins Spiel bringen? Mache ich mich verdächtig, wenn ich danach frage? Wäre es nicht doch besser, sich einfach anzupassen, weniger aufzufallen? Muss ich denn unbedingt an so alten und überholten Lehren festhalten? Kann man nicht auch viel moderner Christ sein? Ich will doch nur ein glückliches Leben haben. Und Jesus, der mir hilft, dass ich leichter leben kann, den brauche ich unbedingt. Aber ich will doch nicht noch neue Probleme kriegen, nur weil ich zu diesem Jesus gehöre. Und an irgendwelchen längst überholten Maßstäben festhalte. Der Hebräerbrief spricht von müden Händen und wankenden Knien, von unsicheren Schritten auf krummen Wegen, von Lähmung und von der Gefahr des Fehltritts. Als Heilmittel gegen diese Verunsicherung empfiehlt er nun nicht die Auswanderung ins innere oder äußere Exil. Man kann ja auch ohne Kirche Christ sein. Oder er empfiehlt auch nicht die Reduktion von Glaubenswahrheiten auf das, was man gerade so für richtig hält. Nein, sagt er, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So schreibt er es am Anfang des Kapitels. Und das wollen wir im zweiten Schritt jetzt auch tun, unser Heilmittel in den Blick nehmen. Es ist Jesus selber. Unser Abschnitt beschreibt Jesus als Mittler, als Versöhner. Ihr lieben hebräischen Christen, ihr lieben Christen in Gunzenhausen und anderswo, was stand denn am Anfang eures lebendigen Glaubens? Ihr seid doch gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Kennen Sie die Geschichte von Kain und Abel? Diese alte Menschheitsgeschichte? Da gönnt der eine Bruder dem anderen nicht seinen Erfolg und legt ihn einfach um. Er hofft, dass Gott ist wie ein guter Opa. Kennen Sie einen guten Opa? Der sitzt in seinem Lehnstuhl, bisschen tadderig, freut sich, wenn die Enkel kommen, ist ansonsten total taub und kriegt nichts mit. Gott als guter Opa. Ist ja schön, dass er da so sitzt und seine Geschenke verteilt, aber er kriegt nichts mit, wie wir uns gerade benehmen. Guter Opa, total taub. G-O-T-T. Haben meine Konfis im Konfirmandenunterricht gelernt. Ein Konfi sitzt hier und konnte sich erinnern. Also ein Gott, der ein paar religiöse Streicheleinheiten verteilt. Manche nennen das dann Segen, den hätten wir gerne. Aber ansonsten soll er mich in Ruhe lassen. Aber Kain hat die Rechnung ohne den lebendigen Gott gemacht. Der behält als Richter das letzte Wort. Wo ist dein Bruder Abel, fragt er. Sollte ich meines Bruders Hüter sein? Hab ich eine Verantwortung für die anderen? Hast du, sagt Gott. Abels Blut schreit zum Himmel. Es schreit nach Gerechtigkeit, vielleicht auch nach Rache. Das ist Abels Blut, das schreit und es ist da. Und das Blut Jesu? Unschuldig starb er. Den wohl schrecklichsten Tod, den sich die Römer ausgedacht hatten, am Kreuz. Und was sagt er kurz vor seinem qualvollen Tod? Er betet, aber nicht Gott strafe diese Verbrecher, räche meinen Tod, sondern Vater, vergib ihnen. Das ist das Lebens- und Sterbensprogramm von Jesus. Nicht Rache, sondern Versöhnung. Versöhnung des Menschen mit seinem himmlischen Schöpfer und Richter. Das ist nicht billig. Es hat Jesus das Leben gekostet. Er vergießt sein Blut an meiner Stelle. Er übernimmt den göttlichen Richterspruch für meine Sünde, für meinen Aufstand gegen Gottes Willen. Und er stirbt meinen Tod, damit ich Leben habe, damit ich eine Zukunft bei Gott habe. Und dann malt der Hebräerbrief uns dazu den Himmel vor Augen, die neue Welt Gottes. Durch Jesus dürfen wir dazugehören, im himmlischen Jerusalem, der Stadt Gottes, in der Gott wieder nahbar ist, heilsam und für immer mitten dabei. Ein Leben ohne Angst und Not und Tod. Engel gehören in diese Welt und die ganze Gemeinde von Jesus. Eine Festversammlung mit dem vielfältigen Lob Gottes. Dagegen ist unser kleiner Gottesdienst hier nur ein klitzekleiner Vorgeschmack. Aber immerhin ein Vorgeschmack vielleicht von dem, was im Himmel einmal sein wird. Mitten in die Glaubenslähmung von Christen malt uns der Hebräerbrief Jesus vor Augen, den Gekreuzigten. Ihr Lieben, fragt er, wollt ihr diesen Jesus aufgeben? Wollt ihr ohne ihn vor Gott zurechtkommen? Oder meint ihr, ihr könntet auf eine letzte Gerechtigkeit verzichten und Gottes letztem Wort entfliehen? Der Hebräerbrief packt uns nicht in Watte, aber er malt uns das große Geschenk der Gotteskindschaft, der Versöhnung mit Gott durch Jesus vor Augen. Er malt uns vor Augen, dass wir dazugehören dürfen zu der großen Gemeinschaft derer, die um Gott versammelt sind und ihn ehren und darin Frieden haben. Ja, so sagt der Hebräerbrief ein paar Verse vorher, das Leben kann hart sein. Auch das Christenleben sieht manchmal eher nach Leid als nach Freude aus. Aber das ist der Weg Gottes für dich. Wenn du zu Jesus gehörst, dann gehst du den Jesusweg mit. Durchs Leiden hindurch zur Herrlichkeit. Und die ist mit nichts vergleichbar, was du in dieser Welt an Gütern anhäufen könntest. Sie sind alle vergänglich, aber Gottes Gnade ist unvergänglich. Und so macht uns Gottes Wort Mut. Mut, auch in unseren Krisen standzuhalten, bei Jesus zu bleiben, seinem Wort zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Und dazu gehört dann auch der dritte Schritt, unsere Verantwortung für unseren Nächsten. In der Krise gibt es einen ziemlich normalen Weg, den viele gehen, in ganz allgemeinen Krisen auch, ist nämlich der Rückzug aufs Ich. Jetzt muss ich erstmal für mich selber sorgen. Und das ist auch in Glaubenskrisen oft zu beobachten. Der Hebräerbrief sagt, das geht nicht. Du hast eine Mitverantwortung für die Menschen um dich herum. Hier geht es wohl vor allem um die Menschen, mit denen wir in der Gemeinde zusammen unterwegs sind. Wir sind hier als Gemeinde nicht ein Haufen frommer Egoisten, die nur danach fragen, was ihnen selbst gut tut. Ich finde hier das, was ich für mich und meinen Glauben brauche. Dann kann ich reinfliegen und rausfliegen und Hauptsache mir geht's gut. Nein, Paulus würde sagen, wir sind Leib Christi, der Körper von Jesus. Und da ist der ganze Leib betroffen, wenn an einer Ecke eine Krankheit ausbricht. Das ist nicht nur eine Ecke, die ich abkapseln kann, sondern ich als ganzer Körper bin betroffen. Wir sind mit betroffen, wenn manche leiden und manche gelähmt sind und nicht mehr weiter wissen. Und darum enthält unser Gotteswort eine ganze Reihe an Mahnungen, dass wir unserer Verantwortung für unsere Nächsten gerecht werden. Gerade in der Glaubenskrise brauchen wir Menschen, die uns ermutigen oder, wenn es nötig ist, auch korrigieren. Und so betrifft es eben nicht nur mich, wenn ich Fehlwege gehe, wenn ich von Gottes Wort abweiche. Macht sichere Schritte mit euren Füßen, so übersetzt es Luther. Geht den geraden Weg, könnten wir auch sagen. Keine krummen Wege. Und warum? Nicht nur um euretwillen, sondern auch um der anderen willen, die unsicher sind. Dass sie nicht ganz verunsichert werden und vom Weg abkommen, wenn sie euer schlechtes Beispiel sehen. Sondern umgekehrt, stellt euch die Frage, wie kann ich so leben, dass es für andere eine Glaubensermutigung wird, dass sie nicht durch mein schräges Beispiel vom Weg abkommen. Und dann geht es darum, dass nicht einer die Gnade Gottes versäumt. Ein zweites Beispiel. Die Gnade Gottes versäumen, das könnte man missionarisch verstehen. Gott bietet jedem Menschen seine Gnade an. Dafür ist Jesus ja gekommen, gestorben und auferstanden. Und darum kann es mir nicht egal sein, dass Menschen an diesem Jesus achtlos vorübergehen und verloren gehen. Die Zahlen, die uns im Moment zumindest kirchlicherseits beschäftigen, ja, dass immer mehr Menschen austreten, das ist ja nicht einfach nur eine Statistik. Das sind Menschen. Menschen, die vom Evangelium nicht mal mehr rudimentär erreicht werden. Die nicht mal mehr Heiligabend in den Gottesdienst kommen. Keinen Konfi-Unterricht haben. Da sagt der Hebräerbrief, das kann euch doch nicht egal sein. Die Liebe Gottes bewegt mich zu fragen, Herr, wie kann ich diesem Menschen den Glauben lieb machen? Was hilft ihm weiter? Wo stehe ich vielleicht auch im Weg? Das ist die missionarische Dimension dieses Satzes, dass Gottes Gnade versäumt werden könnte. Man kann den Satz auch seelsorglich verstehen. Achtet darauf, dass niemand die Gnade Gottes verliert. Esau ist das abschreckende Beispiel dafür. Für einen kurzfristigen Gewinn, also ich habe irgendwie gelernt, ein Linsengericht. Also ich würde für ein Linsengericht nichts stehen lassen. Also ich würde auch mit anderen Sachen glücklich. Aber es gibt Menschen, die mögen Linsen. Und der Esau hatte augenscheinlich Hunger. Und dann hat er für einmal satt werden seine gesamte Zukunft mit Gottes Lebensplan, den Gott für ihn vorgesehen hat, auf die Waagschale geworfen und aufgegeben. Um einmal zufrieden zu sein, hat er die gesamte Zukunft mit Gott aufgegeben. Klar, Ein bisschen kann man das mitdenken, wenn einer Hunger hat, dann ist ihm viel anderes egal. Aber was steht denn auf dem Spiel? Willst du für einen kurzfristigen Lustgewinn, was auch immer das jetzt sein mag, willst du das gegen Gottes Ewigkeit eintauschen? Ich weiß wohl, wie schwierig es ist, mit anderen Menschen über Irrwege zu reden. Es geht so schnell, dass man den Balken im eigenen Auge übersieht, dass man von oben herabkommt und den Gesprächspartner nur verschreckt. Aber der Hebräerbrief erinnert uns an unsere Mitverantwortung für den Glauben der anderen. Und dann ist die bittere Wurzel, die in der Gemeinde ihr Unheil ausbreitet, wohl eher eine giftige Wurzel. Vielleicht gar jemand, der sich an die Stelle von Christus setzt, dem Sprössling aus der gesunden Wurzel Isais, wie wir es gerade noch gehört haben, dem Stamm Davids. Das ist der gesunde Spross, der da ist. Der Hebräerbrief sagt, Achtung, es gibt auch einen, neben dem Christus, einen Antichristus, jemand, der sich an die Stelle von Christus setzt und dann sein Gift ausbreitet in der Gemeinde. Das mögen Menschen sein, die ihre geistliche Macht missbrauchen und sich an die Stelle von Christus setzen. Oder Lehren, die an die Stelle der biblischen Wahrheit treten wollen. Gift für das gesunde Glaubensleben sind sie in jedem Fall. Der Hebräerbrief sagt, das ist nicht egal. Achtet darauf, dass ihr auf einem gesunden Weg bleibt. Und es ist in all dem, was ich jetzt nur angetippt habe, interessant, dass unser Abschnitt aus dem Hebräerbrief voll ist von biblischen Zitaten und Anspielungen. Das haben wir jetzt so beim ersten Drüberfliegen kaum wahrgenommen. Das beste Mittel gegen Glaubenslähmung und Glaubensverlust und für einen gesunden Weg der Gemeinde ist und bleibt das Wort Gottes selbst, dass unser Herr uns in der Krise nicht alleine lässt. Das ist gewiss. Amen. Wir beten. Herr Jesus, du weißt, um welche Glaubensfragen wir gerade so ringen. Bei uns selber oder wo wir es in unserem Umfeld wahrnehmen. Was uns anficht, was uns herausziehen will aus der Geborgenheit bei dir. Danke, dass du uns den Blick öffnest für das große Geschenk, das du uns machst und dass das alles überwiegt, was wir in dieser Welt vielleicht doch verlieren könnten. Hilf uns, dass wir bei dir bleiben und beieinander und dass wir uns gegenseitig stärken und ermutigen, vielleicht auch warnen. Hilf uns hier, hilf deiner Christenheit auch in Deutschland, in all den Anfechtungen, die da sind, dass wir herausfinden, aus der lähmenden Angst hinein in ein gutes Vertrauen in deine guten Wege. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.